In der Ankündigung habe ich geschrieben, Endzeit, Entrückung, Antichrist, Babylon, falscher Prophet, 70. Jahrwoche Daniels, große Drangsal, Siegel, Posaunen und Schalengerichte, der König des Nordens, der Assyrer, Gog von Magog, Harmagedon, Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg, Völkerschlacht in Edom. Alles Begriffe, die so mit der Endzeitprophetie zusammenhängen. Und die macht ja einen gewichtigen Teil der Bibel aus. Aber diese Begriffe sind manchmal ein bisschen verwirrend. Und wir wollen versuchen, zusammen heute Nachmittag mehr Ordnung da hineinzubringen, um die Dinge auch besser ordnen und klären zu können. Was absolut grundlegend ist für das Studium der Prophetie, ist der prophetische Raster. Wir brauchen einen Grundraster, in den wir diese einzelnen Begriffe einordnen können. Und dafür hat uns Gott Daniel 9 gegeben. Das ist effektiv das Kapitel, das uns gewissermaßen die Struktur der ganzen Prophetie gibt. Und wenn wir dieses Kapitel verstanden haben, können wir plötzlich unzählige Kapitel verstehen, weil wir sie dann in dieses göttlich gegebene Grundraster einfügen können. Es geht also um die Prophetie von den 70 Jahrwochen aus Daniel 9, die wir mal grundsätzlich erarbeiten, und da gehen wir dann weiter. Ich lese aus Daniel 9, Vers 23. Hintergrund: Daniel war in der babylonischen Gefangenschaft. Wir stehen hier im Jahr 537 vor Christus. Jerusalem war in Staub und Asche seit Jahrzehnten. Daniel betete zu Gott, demütigte sich für sein Volk, und dann bekam er eine ganz spezielle Schau der Prophetie. Daniel 9, 23. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen und ich bin gekommen, das ist der Engel Gabriel, der spricht, und ich bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist ein Vielgeliebter. So merke auf das Wort und verstehe das Gesicht. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen, um den Sünden ein Ende zu setzen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. 70 Jahrwochen. Eine Jahrwoche in der Bibel bedeutet eine Periode von 7 Jahren. Eine Woche ist eine Periode von 7 Tagen. Und hier geht es um Jahrwochen, vom Zusammenhang her. Also 70 Perioden von 7 Jahren. Nicht wahr? Die babylonische Gefangenschaft fiel in die Zeit hinein, als Babylon die Weltherrschaft hatte. Und das war während 70 Jahren. Der Fall von Ninive war 612. Und 608 war dann das assyrische Weltreich total am Boden. Babylon hatte die Weltherrschaft von 608 bis 538. Da wurde Babylon durch die Perser und Meder erobert. Und Daniel steht genau am Ende dieser 70 Jahre und schaut da die Prophetie in Jeremia an, Daniel 9, 1 und 2, und machte sich Gedanken, wie geht es jetzt mit Israel weiter. Und da wird ihm erklärt, schau, jetzt kommt noch nicht das Endgültige. Die Vollendung kommt noch nicht. Da braucht es nochmals eine Periode von 70 mal 7 Jahre. Und wenn diese Periode vorbei ist, dann kommt für dein Volk und für die heilige Stadt Jerusalem der Zustand, wo die Sünden sind beendet, Gott bringt eine völlige Vergebung für Israel, Ungerechtigkeit wird völlig gesühnt, eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt, die Visionen und Prophezeiungen des Alten Testaments werden versiegelt, das heißt, sie kommen zu ihrer Erfüllung. Ein Allerheiligstes, ein neuer Tempel wird gesalbt. Und wir merken, das sind alles die Verheißungen, die gehen hin auf das tausendjährige Friedensreich, wenn Gott mit dieser Erde voll zum Ziel kommen wird. Und nun wird das im Detail erklärt, ab Vers 25. Ich habe den Text auf dem Blatt wiedergegeben. Und zwar, weil es in Details hier bei den Übersetzungen manchmal Probleme gibt und dann plötzlich bleibt man stecken, weil das führt einen in die Sackgasse. Ich zeige das noch im Detail. Daniel 9, Vers 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Der Text sagt, von dem Moment an, wo ein Erlass ausgeht, Jerusalem wieder zu bauen, die Stadt war damals in Staub und Asche, von da an geht es, bis der Messias kommt als Fürst, 62 will sagen 69 Jahrwochen. Es gab einen Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems nach Nehemia 2 im Monat Nissan, fällt bei uns auf März, April, 445 vor Christus. Das war das 20. Jahr des Königs Artaxerxes von Persien. Der hat die Erlaubnis gegeben, Jerusalem darf wieder aufgebaut werden. Nun, wenn wir von da an rechnen, bis der Messias kommt als Fürst, fragen wir, wann ist der Herr Jesus Christus als Fürst aufgetreten in Israel? Und das ist eigentlich ganz eindeutig, das geschah nur einmal, beim Einzug am Palmsonntag nach Jerusalem. Nach den Evangelien war das, nach Johannes 12, auch im Passamonat, Nissan, wieder März, April, und zwar im Jahr 32 nach Christus. Wie kommt man auf diese Zahl? In Lukas 3,1 wird von dem 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius gesprochen. Tiberius wurde, da könnt ihr in einem Lexikon nachschauen, ab 14 nach Christus Kaiser. 14 plus 15 bringt uns auf das Jahr 29. Der Herr Jesus übte einen dreijährigen öffentlichen Dienst aus in Israel. Davon wird gesprochen in dem Gleichnis von Lukas 13, 6 bis 9. 29 plus 3 gibt 32. Also, März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, da sollen 69 Jahrwochen hineinpassen. Jetzt ist es so, eine Jahrwoche in der Bibel ist eine Periode von 7 Jahren und zwar a 360 Tagen. Wie kann man darauf kommen? In der Offenbarung 11, 2 bis 3 wird von 3,5 Jahren gesprochen, prophetischen Jahren. Und die werden dort gleichgesetzt mit 1260 Tagen. 1260 geteilt durch 3,5, das kann man ja heute nicht mehr mit dem Kopf, aber mit dem Taschenrechner machen, das gibt 360. Und da stellen wir fest, dass also prophetische Jahre mit dem lunisolaren Jahr rechnen. Das ist eine Mischung zwischen Mond- und Sonnenjahr. Das Mondjahr dauert ja 354 Tage und das Sonnenjahr ungefähr 365. Und dann ist es so eine Mitte, 360 Tage. Jetzt können wir das natürlich umrechnen in Tage. 69 mal 7 mal 360 Tage. Das muss man auch wieder nicht im Kopf rechnen, ich habe es schon auf dem Blatt. Gibt 173.880 Tage. Und diese Periode passt exakt hinein in die Zeit von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus. In meinem Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, habe ich das ausführlich dargelegt, wie man das nachrechnen kann, auch selber. Ab Seite 34 und folgende. Das hat sich so perfekt erfüllt. Jetzt gehen wir weiter. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar in Drangsal der Zeiten. Es ist tatsächlich so, in der Zeit von Nehemia, als Jerusalem wieder aufgebaut wurde, da war Israel beständig militärisch bedroht. Da kann man nachlesen, Nehemia 2, 3, 4 und so weiter. In Drangsal der Zeiten. Wieso ist das Ganze eigentlich aufgeteilt in 7 und 62 Jahrwochen? Das hat einen besonderen Grund. Es gab nämlich in der Geschichte mehr als einen Erlass, um Jerusalem wieder aufzubauen. Bereits in dem Jahr, in dem Daniel 9 geschrieben wurde, da gab es einen Erlass von dem König Kores von Persien, dass man Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen dürfe. Nun stellt sich die Frage, ab welchem Datum sollen wir rechnen bei Daniel? Ab dem Erlass von Kores, Kyros oder Artaxerxes? Das war mal offen. Nun wird aber hier über 7 und 62 Jahrwochen gesprochen. Die 7 Jahrwochen, die ersten, bezeichnen die Zeit, in der Jerusalem wieder vollständig aufgebaut wird. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, Vollendung, 7 Schöpfungstage. Also innerhalb von 49 Jahren muss Jerusalem wieder voll dastehen. Nun, wenn wir 49 Jahre rechnen ab Kores, 538 vor Christus, war Jerusalem immer noch nicht wieder aufgebaut. Denn sogar in der Zeit von Nehemia, 445 vor Christus, da steht im Buch Nehemia, dass nur ganz wenige Häuser wieder aufgebaut waren. Die Stadt war nach wie vor am Boden, die Stadtmauern nach wie vor am Boden. Aber 49 Jahre ab dem Erlass von Artaxerxes, in dieser Zeit ist Jerusalem wieder voll als Stadt aufgebaut worden. Und so waren diese 7 ersten Jahrwochen ganz wichtig für die Juden im Alten Testament, damit sie schon damals, bevor dann der Messias kommt, wissen konnten, ab welchem Zeitpunkt man rechnen müsse. Ich meine, man hätte ja warten können, bis der Messias kommt und dann zurückrechnen und dann hätte man herausgefunden, ab welchem Punkt. Das geht auch. Aber offensichtlich wollte Gott, dass man bereits viel, viel Jahrhunderte früher feststellen konnte, wo ab wo wir rechnen müssen. Jetzt geht Daniel 9,26a weiter. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet oder weggetan werden und nichts haben. Nun, wir haben verstanden, ab dem Erlass, bis Jerusalem wieder aufgebaut war, da haben wir 7 Jahrwochen. Und dann kamen die 62 Jahrwochen und genau am Ende, am 173.880. Tag, kam der Messias als Fürst auf dem Esel nach Jerusalem einreitend nach Jerusalem. Aber hier sagt der Text, und nach den 62 Jahrwochen, also genau am Ende der 62, exakt am Ende der 7 und dann eben 62 Jahrwochen, kam der Messias als Fürst Aber nach den 62, es wird nicht gesagt, wie viel später, soll der Messias ermordet werden. Rückblickend können wir nun sagen, ja natürlich, am Palmsonntag ist der Messias als Fürst aufgetreten, 5 Tage später war Karfreitag, das war also nach diesen 62 Jahrwochen, und zwar 5 Tage später. Das wird im Text hier nicht gesagt. Da wurde er ermordet vor dem Gartentor der Friedensstadt Jerusalem. Dann geht die Prophetie weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es soll ein Volk kommen. Das wird Jerusalem verwüsten und auch den Tempel. Es wird hier nicht gesagt, wie viel später. Das Und macht einfach deutlich, dass das in der Folge geschehen sollte. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer in einem grausamen Krieg Jerusalem und den zweiten Tempel. Übrigens, man lese gut, es heißt, das Volk wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, nicht der kommende Fürst. Wer der kommende Fürst ist, da werden wir noch darüber sprechen. Aber betonen wir, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und jetzt wissen wir nachträglich, ja, das Volk, das war das römische Volk. Das römische Volk hat das getan. Nun geht die Prophetie aber weiter. 26c. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Ja gut, also das Volk zerstört die Stadt und das Heiligtum. Aber das soll noch nicht alles sein. Da soll noch mehr kommen. Nämlich bis ans Ende, oder bis in die Endzeit, da soll Krieg und fest beschlossenes von Verwüstung erfolgen. Das bedeutet, ab der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, das war der zweite Tempel, das soll also bis in die Endzeit eine Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem kommen. Und wenn wir die Geschichte jetzt so zurückblicken, müssen wir sagen, tatsächlich, 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit war Jerusalem leidend in eine Kette von Krieg und Verwüstung eingeschlossen. Das hat sich also ganz eindrücklich so erfüllt. Übrigens, was heißt denn eigentlich das Ende? Das Ende oder am Ende der Tage oder am Ende der Jahre? Das sind alles Ausdrücke, um zu bezeichnen die Endzeit. Und die Endzeit können wir ganz einfach so umschreiben. Sie ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung unter den Völkern ins Land der Väter zurückkehrt. Ich möchte das einfach an einem Vers festnageln, damit das nicht im luftleeren Raum steht. Hesekiel 38. Da geht es um den Angriff von Gog. Ich lese nur Vers 8. Diese Angriffsarmee wird angesprochen. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren, und es ist herausgeführt aus den Völkern. Am Ende der Jahre, also in der Endzeit soll dieser Angriff kommen, der Erfolg gegen das Volk Israel, das dessen Land vom Schwert wiederhergestellt ist. Also als Nation im Land wiederhergestellt ist. Es ist aus vielen Völkern gesammelt auf die Berge Israels. Die sind übrigens hauptsächlich in der heutigen Westbank. Ja, das sind also diese über 140 Siedlungen, sind ja noch recht wichtig. Auf die Berge Israels. Und von diesen Bergen heißt es, sie waren beständig verödet. Ja, natürlich, über Jahrhunderte hindurch wurde das Land Israel eine Öde. Und dann heißt es, es ist herausgeführt aus den Völkern. Und daraus schließen wir am Ende der Jahre. Die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk ins Land der Väter zurückkehrt, aus vielen Völkern. Und es ist die Zeit, wo dann die Verwüstung des Landes eben eine Wende erlebt. Und das ist nur in unserer Zeit geschehen. Ab 1882 fand die erste Rückwanderungswelle der Juden statt. Es ist ein Prozess, der hat angehalten bis heute. Aus über 140 Ländern, aus allen 5 Kontinenten sind Juden zurückgekehrt. Und der KKL, der Keren Kayemet Le-Israel, das ist der Fonds für Israel, für die Wiederherstellung des Landes, hat etwa 800 Millionen Bäume gepflanzt in dem verödeten Land. Also damit will ich zeigen, die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk zurückkehrt aus der Zerstreuung. Es ist eine Periode. Und in Daniel haben wir gelernt, von dem Moment an, wo Jerusalem zerstört wird und der Tempel, da soll es eine Kette von Krieg und Verwüstung geben bis in die Endzeit. Also das ist eine ganze Kette von göttlichen Gerichten über Jerusalem. Weswegen? Ja, wir haben gelesen, der Messias wird ausgerottet werden. Dieses Schicksal Jerusalems ist eine Konsequenz dafür, dass der Hohe Rat in Jerusalem den Messias zum Tod verurteilt hatte. Aber wir lesen da, wir sind ganz genau beim Text, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Wer ist die überströmende Flut? Das ist also irgendein Gericht, dass ganz am Ende dieser langen Kette vom Jahr 70 noch stattfinden wird. Wir werden die überströmende Flut noch gut kennenlernen. Sehr konkret. Und dann heißt es Vers 27, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Das ist so geheimnisvoll formuliert. Das ist so in Daniel, zum Beispiel auch in Daniel 11, 1 bis 35. Das ist alles so geheimnisvoll formuliert. Aber dann, wenn die Erfüllung gekommen ist, ich habe mal nachgezählt, das sind dort 150 Prophezeiungen etwa, die man alle in der Weltgeschichte nachweisen kann. Da kann man jeden Satzteil kann man ganz genau erklären, dass das hat sich so erfüllt. Also es ist ein bisschen geheimnisvoll formuliert, aber man muss ganz genau lesen. Diese Verse sind ein absolutes Konzentrat an göttlichen Offenbarungen. Wer ist er, wird einen festen Bund schließen? Nun, wir haben doch gerade gelesen in Vers 26b, und das Volk des kommenden Fürst wird die Stadtheiligtum zerstören. Jetzt wird hier zurückgegriffen auf den kommenden Fürsten. Das ist also ein Fürst, ein Führer, der aus dem römischen Reich hervorkommen wird. Und dieser Fürst, dieser kommende Fürst, wird einen Bund schließen mit den vielen für eine Jahrwoche. Ja, der war also nicht im Jahr 70 dabei, nur sein Volk hat den Tempel zerstört damals, aber er in der Endzeit schließt einen Bund mit den vielen. Das ist auch wieder geheimnisvoll. Wer sind die vielen? Nun, in Daniel kommt dieser Ausdruck noch mehr vor. Zum Beispiel Daniel 11, Vers 33, das hat sich alles erfüllt schon. Da hat Daniel die Makkabäer-Bewegung vorausgesagt, die in dieser schweren Zeit das Volk zur Treue Gott gegenüber aufgerufen haben. Und da heißt es von den Makkabäern, Daniel 11, 33, und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen und vielleicht durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Die Makkabäer haben die Masse des jüdischen Volkes in der Treue Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber unterwiesen. Da sind die vielen, die Masse des jüdischen Volkes. Dieser Ausdruck kommt noch mehr vor, dann auch in Kapitel 12, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie Sterne immer und ewiglich. Da haben wir wieder die vielen, die durch die Treuen unterwiesen werden. Auch da bezieht es sich auf die Masse des jüdischen Volkes. Daraus schließen wir, der Fürst, der in der Endzeit aus dem römischen Reich hervorkommen wird, soll mit der Masse des jüdischen Volkes einen festen Bund schließen für eine Jahrwoche. Das sind 7 Jahre. Nun merken wir aber etwas, da gibt es doch eine Lücke zwischen der 69. Jahrwoche und der 70. Jahrwoche. Wir hatten ja 69 bis auf den Messias und dann kam keine 70. Dann kam die Ermordung des Messias, dann kam die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und dann kam eine Kette von Krieg und Verwüstung bis ans Ende. Und dann plötzlich heißt es, da schließt jemand einen festen Bund für eine Jahrwoche. Das heißt also, aus Daniel 9 selbst können wir aus dem Text erkennen, dass es zwischen der 69. und der 70. eine eingeschobene lange Periode gibt. Jetzt nehmen wir Blatt 3 zur Hand oder man kann auch sagen Folie 1. Da haben wir eine Übersicht über die 70 Jahrwochen. Der Blitz ganz links ist die Zerstörung Jerusalems und des ersten Tempels. Und da kam die babylonische Gefangenschaft. Und dann sehen wir auf dem Blatt die 69 mal 7 Jahre, gleich 483 Jahre. Wie wir wissen, an 360 Tagen, ja? Das sind die 69 Jahrwochen. Dann kam die Kreuzigung, der Messias wurde ermordet. Und dann wieder ein Blitz, das ist die Zerstörung Jerusalems und des zweiten Tempels. Und Sie sehen auf dem Blatt, ziemlich rechts, dann plötzlich wieder eine Jahrwoche, einmal 7 Jahre. Das, was wir also zwischen diesen beiden Perioden haben, oder zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche, das ist die Zeit, wo Jerusalem dauernd Krieg und Verwüstung erlebt hat. Also so sehen wir aus Daniel 9, die 70. Jahrwoche ist also aufgespart für die Endzeit. Nun gehen wir mit diesem komplizierten Text noch ein bisschen weiter. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Ja, was ist die Hälfte der Jahrwoche, die jetzt noch bleibt? Das sind 3,5 Jahre. Also nach 3,5 Jahren wird er bewirken, dass Schlachtopfer, das sind Friedensopfer und Speisopfer, aufhören müssen. Wer ist er? Ja, eben dieser Fürst, der aus dem römischen Reich kommen soll in der Endzeit. Ja, aber das setzt schon einiges voraus. Wir haben doch gelesen, der Tempel wird zerstört. Und jetzt plötzlich gibt es wieder Opfer. Ja, merken wir. Da muss ein dritter Tempel hin. Und das ist ja schon so erstaunlich. 1967 hat Jerusalem eine ganz bedeutende Wende erlebt. Das ist das erste Mal seit dem Jahr 70, dass das jüdische Volk den Tempelberg wieder in die Hand bekommen hat. Im Sechstagekrieg. Und seither sind viele Tempelbewegungen in Israel entstanden, die ganz konkret auf die Errichtung des dritten Tempels hin arbeiten. Jetzt schon werden Israelis aus dem Stamm Levi ausgebildet zum Priesterdienst. Jetzt wird wieder neu studiert, wie man Opfer darbringen muss, nach der Bibel. Und auch die Tempelgeräte werden wieder hergestellt. Ich habe den originalen goldenen Leuchter gesehen vom dritten Tempel. Und auch den originalen Schaubrottisch aus Gold und den Räucheraltar aus Gold. Die sind alle wieder neu hergestellt für den dritten Tempel. Nun, der dritte Tempel muss also kommen in dieser Endzeit. Und dieser kommende Fürst aus dem Römischen Reich wird zwar mit Israel einen Bund schließen für 7 Jahre, aber zur Hälfte dieser 7 Jahre wird er bewirken, dass man in Israel nicht mehr opfern kann. Und dann geht es wieder so geheimnisvoll weiter. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Ja, was sind denn diese Gräuel? Das Wort Gräuel auf Hebräisch To'eva bezeichnet oft Götzen oder götzendienerisches Handeln. Das wird als Gräuel bezeichnet in der Bibel. Also das soll irgendwie ein Gräuel entstehen oder dastehen. Nun, wir wissen ja, dass aus anderen Stellen, Matthäus 24, Vers 15, dass der Antichrist, da haben wir schon wieder einen neuen Begriff, aber den werden wir noch besser kennenlernen. Der Antichrist wird ein Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz. Matthäus 24, Vers 15. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern auf dem Ölberg mit Blick auf den Tempelplatz: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den ist, stehen seht an heiligem Ort. Da wird auf den Gräuel, von dem Daniel sprach, angesprochen. Und der Herr sagt, wenn ihr diesen Gräuel, den Daniel erwähnt, stehen seht an heiligem Ort, dann müssen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die große Drangsalszeit wird dann beginnen. Verse 15 bis 20. Nun, das weist also darauf hin, ein Götzenbild wird auf dem Tempelplatz aufgestellt werden, so dass man es sehen kann. Also in einem Vorhof des Tempels. Aber es geschieht ja noch etwas anderes. Nach 2. Thessalonicher 2, dort wird auch der Antichrist erwähnt, der Mensch der Sünde. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag ist der Tag des Gerichts über die Welt. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Der Antichrist wird ein Götzenbild aufstellen. Wir kommen später nochmals darauf zurück. Und zweitens wird er sich ins eigentliche Tempelhaus, hier steht nämlich für Tempel Naos, das ist das eigentliche Tempelhaus, hineinsetzen und sagen, er sei Gott. Das ist ein zweiter Gräuel. Ein Götzenbild und ein Mensch, der sich als Gott ausgibt. Da haben wir die Mehrzahl. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Die Masse des jüdischen Volkes wird diese Gräuel im Tempel akzeptieren. Und Gott wird das bestrafen, indem er einen Verwüster kommen lässt über das jüdische Volk, über Israel. Und wir lesen weiter, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also dieser Verwüster, der da kommen wird, der wird wie Wasser über Israel ausgegossen werden. Nun, wir haben aber in 26c doch gelesen, und das Ende davon, von dieser Kette von Krieg und Verwüstung, wird durch die überströmende Flut sein. Jetzt merken wir, dieser Verwüster, der kommen wird als Gottes Antwort auf diese Gräuel im Tempel, dieser Verwüster wird über Israel kommen wie eine überströmende Flut. Er wird über das Verwüstete ausgegossen werden. Und das ist der Abschluss dieser ganzen Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem vom Jahr 70 bis in die Endzeit. Nun, wenn wir schon in Daniel sind, wollen wir noch Daniel 11 aufschlagen. Da wird nämlich diese überströmende Flut nochmals genauer erklärt, beschrieben. In Daniel 11, Vers 36, zuerst, wird der Antichrist beschrieben. Und zwar ganz entsprechend dem, was wir in 2. Thessalonicher 2 gefunden haben. Dieser Mensch der Sünde, der sich über alles, was Gott heißt, erhebt. Ich betone nochmals, in Daniel 11, 1 bis 35, hat sich alles erfüllt in der Vergangenheit. Bis in die Makkabäerzeit. Und dann am Ende von Vers 35 heißt es, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Alle weiteren Versen, da hat sich kein einziges Wort erfüllt. Aber merken wir, Vers 35 am Schluss macht klar, jetzt gibt es ein bis in die Zeit des Endes. Es verzieht noch bis zur bestimmten Zeit. Und Vers 36 ist dann bereits in der Endzeit. Also in der Zeit, in der das jüdische Volk ins Land der Väter zurückkehrt. Und nun, was kommt da für einer in der Endzeit? Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und gegen den Gott der Götter, das ist der wahre Gott der Bibel, wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Ja, der Zorn geht ja, Krieg und festbeschlossen bis ans Ende, bis der Zorn vollendet ist. Also dieser Mann, dieser König muss ganz am Ende dieser Periode stehen. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Wir haben ja auch in Daniel 9, 27 am Schluss gelesen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Merken wir wieder diese Verbindung, das Festbeschlossene. Und auf Gott, seine Väter, wird er nicht achten. Wissen wir, aus welchem Volk er kommt. Der Gott seiner Väter, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das muss sein Israeli sein. Auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. die Sehnsucht der Frauen. Ein Gott, noch auf irgendeinen Gott, wer ist die Sehnsucht der Frauen? Nun, für jedes jüdische Mädchen war es der Wunsch, vielleicht werde ich die Mutter des Messias sein. Das war für jedes jüdische Mädchen quasi die große Motivation. Nicht nur einfach die große Liebe zum Heiraten, sondern das war immer noch mit der Möglichkeit verbunden, wenn sie aus der Linie von David war, vielleicht werde ich die Mutter des Erlösers. Das war so die Überlegung, die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott. Also auf den Messias wird er nicht achten, noch auf irgendeinen Gott. Sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Der Gott der Festung. Alles lehnt er ab, was irgendwie göttlich heißt, aber der Gott der Festung, das ist eine Ausnahme. Nun, Daniel wurde ja geschrieben im 6. Jahrhundert vor Christus. Aber später hat man dann gesprochen von einem Gott der Festungen. Jupiter Capitolinus, der oberste römische Gott der Festung des Kapitols. Den Gott der Festungen wird er ehren. Nun, da müssen wir schon ein bisschen vorausgreifen, einen Sprung machen nach Offenbarung 13. Dort wird nämlich das erste Tier aus dem Meer beschrieben. Das ist der kommende Fürst des römischen Reiches in der Endzeit. Und dann, einige Verse weiter, wir kommen darauf noch, das zweite Tier beschrieben, es kommt aus der Erde, nicht aus dem Völkermeer, aus der Erde, das ist der Antichrist. Und von ihm heißt es dann, er macht dem ersten Tier ein Bild, das sprechen kann und führt dann die Menschen dazu, dass sie dieses Bild anbeten. Nun, das bedeutet Folgendes, der Antichrist wird den kommenden Fürsten aus dem römischen Reich in der Endzeit, wird er so als Gott verehren, dass er zu seiner Ehre ein Götzenbild errichten lässt. Und zwar ein so esoterisches Bild, es kann sogar sprechen. Die Götzenbilder in Indien, die sind alle stumm, obwohl sie einen Mund haben. Das wird sprechen. Und dieses Götzenbild wird er dann auf den Tempelplatz aufstellen, um so den dritten Tempel, den er so hasst, zu entweihen. Was geschieht, wenn man im jüdischen Tempel früher ein Götzenbild aufgestellt hatte? Dann musste aller Opferdienst gestoppt werden. Und zur Hälfte der Woche, der Jahrwoche, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das passt alles zusammen, ja? Also der Antichrist wird den Gott der Festungen ehren. Das heißt, dieser kommende Fürst wird sich verehren lassen als Jupiter Capitolinus, als den obersten Gott des römischen Reiches. Mit anderen Worten, in Europa wird in der Endzeit der alte heidnische Götzendienst, Kaiserkult, zurückkehren. Und der Antichrist in Israel, dieser falsche Messias, wird, weil er verbündet ist, es gibt einen Bund für 7 Jahre, voll zusammenarbeiten. Den Gott der Festungen wird er ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen, mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen. Da haben wir es nochmals. Die Masse des jüdischen Volkes. Und das Land austeilen zum Lohn. Das Land Israel austeilen zum Lohn. Und jetzt kommt es zu einer Konfrontation. Vers 40. Es ist wieder wichtig, dass es ganz gut übersetzt ist. Ich lese aus der alten Elberfelder. Und zur Zeit des Endes, Wir sind also ganz klar in der Endzeit. Wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen? Ah, jetzt haben wir schon wieder einen Begriff. Wer ist der König des Südens? Nun, in Daniel 11, 1 bis 35, habe ich erklärt, alles ist erfüllt. Über 150 Prophezeiungen. Da kommt dauernd der Begriff der König des Südens vor. Und das war in der erfüllten Prophetie immer Ägypten. Also, in der Endzeit wird Ägypten mit dem Antichristen zusammenstoßen. Also dieser Friede mit Ägypten, war ja sowieso kein Friede. Man hat mir in Ägypten, haben mir die Ägypter selber erzählt. Sadat hat nur Frieden gemacht, weil er Israel nicht zerstören konnte. Er habe gesagt, das muss eine spätere Generation machen, wir müssen Frieden schließen. Also das habe ich nicht in der Zeitung bei uns gelesen, sondern in Ägypten gehört. Nun, Ägypten wird mit Israel zusammenstoßen. Dadurch wird die israelische Armee im Süden, mit dem Süden beschäftigt sein und das gibt eine Gelegenheit. Wir lesen weiter. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Ach, jetzt haben wir schon wieder einen schwierigen Begriff. Der König des Nordens, wer ist das? Nun, in Daniel 11, 1 bis 35 kommt der König des Nordens dauernd vor. Und das war immer eine Bezeichnung für Syrien. Aber damals für das großsyrische Reich, das bis nach Indien ging. Also über zentralasiatische Gebiete bis nach Indien. Großsyrien. Der König des Nordens. Denn von Israel aus ist das im Norden und Ägypten im Süden. Immer von Israel aus gesehen. Jetzt können wir einen Schlachtplan zeichnen. Effektiv, wir können also der Armee vorzeigen in Israel, wie das genau gehen wird. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Dadurch, dass Israel im Süden abgelenkt ist, können die Attacke machen aus dem Norden. Mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Das heißt, die kommen auf dem Landweg und auf dem Wasserweg, übers Mittelmeer. Und er wird in die Länder eindringen. Und wird sie überschwemmen und überfluten. So, wieder Wasser. Jetzt haben wir genau wieder diesen Verwüster, der über Jerusalem ausgegossen wird. Und es entspricht wieder in Daniel 9,26c die überströmende Flut. Also, er wird in die Länder eindringen, wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Das Land der Zierde, ein Ausdruck, der wiederholt vorkommt, ist immer das Land Israel, das heilige Land, das herrlichste von allen Ländern der Erde. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Das ist also ein riesiger Nahostkrieg. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom entspricht Südjordanien. Und Moab, Mitteljordanien. Und die vornehmsten der Kinder Ammon, das ist Nordjordanien. Der Städtenamen Amman kommt übrigens noch von Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen. Und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Syrien wird also sogar Ägypten erobern. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Kusch werden in seinem Gefolge sein. Libyen ist klar, was das ist, ja? Das ist da, wo der Gaddafi ist. Und Kusch ist in der Bibel eine Bezeichnung für das Gebiet südlich von Ägypten. Also Sudan, Äthiopien, Eritrea. Und interessanterweise ist der Sudan ein ganz stark islamisches Land, das ja seit Jahren einen heiligen Krieg führt gegen die Christen dort, wo Hunderttausende ermordet worden sind. Also, Sudan und Libyen arbeitet mit Syrien zusammen. Ja, und was geschieht dann, wenn er in Ägypten ist? Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. In Ägypten, und da gibt es Gerüchte aus dem Norden. Ja, wir wissen, dass das Römische Reich verbündet sein wird für 7 Jahre mit Israel und dem Antichristen. Dann müssen sie natürlich Militärhilfe leisten, wenn Israel überrannt wird. Und so wird das Römische Reich, übrigens zum Römischen Reich muss ich noch erklären, nach Offenbarung 13 kommt das Römische Reich wieder. In Offenbarung 13 sieht ja Johannes ein Tier aus der Erde kommen. Und zwar ist es ein Tier, das Daniel früher schon mal in einem Traum gesehen hat. Und dieses Tier bei Daniel ist ganz eindeutig das Römische Reich. Und nun sieht Johannes auch dieses Römische Reich, das als furchtbare Bestie wieder aufsteigt. Und dann wird ihm erklärt in Offenbarung 17,8, das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird wieder aus dem Abgrund auftauchen und ins Verderben gehen. Da wird erklärt, schau, das Römische Reich hat 3 Phasen, wie die 3 Zeitstufen der Grammatik. Es war, ist nicht, es wird sein. Und wir haben in der Schule gelernt, es gab einmal ein römisches Reich. Das ist untergegangen. Und jetzt, seit dem Zweiten Weltkrieg, vereinigt sich Europa wieder schrittweise in einem langen Prozess zu einer Großmacht. Eine Wirtschaftsmacht zu einer Militärmacht. Und einer unserer Staatssekretäre, der ehemalige Dr. Franz Blankart, ein promovierter Philosophe, hat gesagt, als Europabefürworter, ein heilig römisches Reich, europäische Nation, soll gezimmert werden. Das ist die Stoßrichtung des neuen Europas. Luss, vor Jahrzehnten ein Vorreiter der europäischen Einheit, hat geschrieben, Europa, die europäische Einheit müssen wir nicht schaffen, sondern lediglich wiederherstellen. Also, das Römische Reich kommt in der Endzeit wieder. Das heißt, in der Zeit, in der das jüdische Volk ins Land der Väter zurückkehrt. Und unter dem Antichristen wird es einen Bund haben für 7 Jahre mit Israel. Wenn Israel von Syrien überrannt wird, muss das Römische Reich intervenieren. Gut, und wenn sie aufmarschieren wollen im Nahen Osten, wo sollen die Kriegsschiffe aus Europa hin? Ja, in den Hafen von Israel. Wo ist der heute? Der ist nicht mehr in Joppe, da bei Tel Aviv unten, wie früher. Und zur Zeit von Jona schon, ja? Jaffa, Joppe. Der ist heute in Haifa. Und im Hinterland von Haifa gibt es einen wunderbaren Aufmarschort für eine große Armee. Eine riesige Ebene. Harmagedon. Und es gibt dort auch einen der größten Militärflughäfen von Israel mit Abschussrampen, Abflugrampen in alle Himmelsrichtungen. Man muss mal schön schauen, vom Karmel runter sieht man ihn. Dann 4 Pisten. Ideal für die Flugzeuge, um dort aufzumarschieren. Also das Römische Reich wird nach Harmagedon kommen, um Israel unter dem Antichristen beizustehen. Und wenn nun diese Verschiebung stattfindet, ist das natürlich schlimm für Syrien in Ägypten, denn sie hören dann von Norden her Gerüchte. Und das könnte gefährlich werden. Aber auch Gerüchte aus dem Osten. Und wir lesen in Offenbarung 16, wo Harmagedon erwähnt wird, da lesen wir nicht nur von dem römischen Reich, das nach Harmagedon aufmarschiert, Offenbarung 16, 13 bis 16, sondern in Vers 12 lesen wir schon, und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Da gibt es nicht nur eine Intervention vom römischen Reich her, von Ägypten aus im Norden, Gerüchte aus dem Norden, sondern da auch Gerüchte aus dem Osten. Es wird nicht erklärt, welche Könige aus dem Osten. Darum, wir brauchen nicht zu spekulieren. Wenn die Bibel nicht eindeutig ist, dann bleiben wir auch nicht eindeutig. Und wenn sie eindeutig ist, dann werden wir auch eindeutig. Aber da ist eine Intervention auch aus dem Osten. Und das erschrickt Syrien. Und da muss Syrien wieder kämpfen um die Position im Land Israel. Ich lese weiter, Vers 44. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das Meer ist das Mittelmeer. Und der Berg der heiligen Zierde, das ist der Tempelberg. Also wir können genau zeichnen, den Schlachtplan, Syrien geht nach Ägypten, dann kommt die Verschiebung, ich habe das vor Jahren an einer Messeausstellung in Luzern jeweils illustriert mit einem großen Relief, da waren Panzer und Flugzeuge drauf, und habe ich den Leuten so, die vorbeigekommen sind, erklärt, schaut hier, der Syrien, der König des Nordens, wird also da eine Intervention machen, da haben wir das schön gezeigt mit den Panzern, wie sie nach Ägypten gehen. Dann kommen Gerüchte aus dem Norden, die erschrecken ihn, weil die europäische Armee nach Harmagedon aufmarschiert. Und ja, so konnte man das schön alles erklären. Und dann gab es noch einen Bibelvers, den man aufleuchten lassen konnte. Schon vor Jahren, recht technisch, ja. Und da hieß es, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du errettet werden. Ja, wenn man diesen göttlichen Gerichten in der Zukunft entgehen will, gibt es nur den persönlichen Glauben und die persönliche Umkehr zu Jesus Christus. Nun, also da kann man auch wieder schön zeigen, da kommt die syrische Armee, stellt sich auf zwischen Mittelmeer und Tempelberg, das ist südlich von Harmagedon, ja, die können ja nicht in Harmagedon jetzt wieder aufmarschieren. Und was heißt es weiter? Und er wird zu seinem Ende kommen. Und niemand wird ihm helfen. Und wir werden noch gleich sehen, das ist der Moment, wo Jesus Christus auf dem Ölberg, das ist gerade östlich vom Tempelberg, erscheinen wird. Und er wird all diese Armeen, die gegen Jerusalem gekommen sein werden, wird er vernichten. Er wird zu seinem Ende kommen. Also wir sehen Daniel 9, das ist wirklich ein Konzentrat. Unglaublich. Und ich hoffe, dass vielleicht ein paar Dinge vielleicht im Puzzle klar geworden sind bis jetzt, aber wir gehen weiter. Wir repetieren, indem wir weitergehen. Aber ich würde sagen, machen wir mal zuerst eine Pause von 5 Minuten. Können wir etwas singen und die Fenster öffnen.